Das Sonnenblumenhaus von Dante Nguyen und Irakles Panagiotopoulos. Zwischen dem 22. und 26. August 1992 kommt es zu den massivsten fremdenfeindlichen Pogrom der deutschen Nachkriegsgeschichte in Rostock-Lichtenhagen. Hunderte rechtsextreme Randalierer und tausende applaudierende Zuschauer belagerten das Sonnenblumenhaus, das heißt die Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohnheim für vietnamesische Vertragsarbeiter. Auf dem Höhepunkt der Ausschreitungen zieht sich die Polizei zurück und lässt die Belagerten im Sonnenblumenhaus schutzlos zurück. Das folgende Hörspiel basiert auf originalgetreuen Transkriptionen von Interviews mit Überlebenden. Mit Claudio Mark Dragic, Jamila Manley Spain und Jan Katzenberger.
Ob ich irgendwelche Fragen habe? Nein. Mich interessiert nur, wer Ihre Eltern sind.
Ich habe schon Interviews gegeben, aber das ist anders. Da ist jemand mit vietnamesischen Wurzeln.
Jemand, der sagt, ich will die Geschichte aufarbeiten. Das ist ganz anders.
Ich habe auch schon zu viele Interviews gegeben und wenn das dann so ein Interview ist für die Zeitung, dann nicht. Da steht schon zu viel. Aber ein Hörspiel?
Das ist irgendwie schon für die zweite Generation, finde ich.
Guck mal, so wie jetzt zum Beispiel. Du hast mich angeschrieben, obwohl ich nicht mehr in Rostock lebe.
Also, es gibt einfach sehr wenig Vietnamesen, die damals sozusagen Betroffene waren, die bereit sind zu erzählen.
Und besonders in meiner Generation sprechen die Menschen sehr, sehr schlecht Deutsch.
Zum einen ist das Vertrauen in den Medien nicht da. Und sie sind auch nicht gewohnt zu sprechen. Und ihnen ist es auch sehr unangenehm zu reden.
Und was bringt dir das, wenn du Zeitzeugen hast und dann steht er direkt vor der Kamera und dann muss er übersetzen?
Und dann wird gesagt, guck mal, der lebt schon seit 15 oder 20 Jahren in Deutschland und kann noch nicht mal richtig Deutsch. Oder die Worte werden verdreht.
Und dann gibt es verschiedene Meinungen. Was willst du wieder? Was wollen wir? Ach, das war doch vor 20 Jahren.
Da gab's doch keine Toten.
Und warum seid ihr so geil auf Medien?
Das haben die uns tatsächlich vorgeworfen.
Andere haben gesagt, uns ist das peinlich. Also der Fokus auf die Vietnamesen nach 20 Jahren.
Und wovor sie Angst haben, also die berechtigte Angst,
ist, dass sie sagen, dass die anderen, also die Nazis, mein Gesicht sehen und dann wissen, wo ich wohne.
Also, die Angst ist bis heute da.
Okay, fangen wir an. Also, du fragst und ich antworte, ja?
Ich bin in Hanoi geboren, 1963, Nordvietnam. Meinen Vater habe ich mit 10 erst kennengelernt.
Ich bin in Ho Chi Minh-Stadt geboren. September 1962, Südvietnam, also das ehemalige Saigon.
Mein Vater ist in den Krieg gegangen, da war ich erst 1,5 Jahre alt. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung, wie mein Vater aussah, nur durchs Foto.
Kindheit ist ja mit Krieg verbunden. Wenn wir abends mal die Sirenen hören, dann rollen wir automatisch unters Bett und warten erst mal ab, bis die Bomben gefallen sind. Und dann sagen wir, hey, ja, wir leben noch. Oder wir leben nicht mehr. Naja, und dann geht's weiter, auf dem Bett weiterschlafen.
Und 73, also der Krieg ist 75 zu Ende gegangen. Und das Glück meines Vaters war, dass er schwer verwundet war. Und dann haben sie gesagt, okay, du musst jetzt raus. Ansonsten stirbst du hier. Wir können dich nicht im Dschungel behandeln. Und ja, so ist der 73 rausgekommen. Keine Ahnung, ob er bis 75 überlebt hätte.
Ende des Krieges war ich 13. Wie soll ich das miterlebt haben? Ich war doch noch so klein. Und das kam ja auch über Nacht. Auf einmal standen wir in Saigon auf der Straße und haben Vietcong begrüßt. So, und dann war der Krieg auch schon wieder vorbei und die haben Waffen und Panzer und was weiß ich, was es nicht alles gibt, einfach auf der Straße liegen lassen. Und wir Kinder, wir haben damit rumgespielt.
Wir haben eine MG genommen und brrrt, weg. Also, das war schon grausam, aber da das so tagtäglich passierte, ist das irgendwie Gewohnheit geworden. Und ja, wenn ich jetzt zurückblicke, also ja, aber wenn du so als Kind damit aufwächst und irgendwann merkst du das nicht mehr.
Also, da lebst du mehr mit der Angst. Also, wenn du in der Nacht wegen des Schlafs von der Bombe getroffen wirst, bist du eben tot.
Und du denkst nicht viel. Also, ich habe nicht viel darüber nachgedacht.
Ich habe ja den Krieg in Vietnam erlebt.
Entschuldigung, du sagst das? Du hast doch im Norden gelebt, den Krieg hast du doch nicht wirklich miterlebt.
Natürlich habe ich den Krieg erlebt. Ich habe zwar nie einen Amerikaner gesehen, aber die haben Hanoi komplett wegbombardiert. Richtig feige.
Die hatten ja einen Vertrag mit Vietnam geschlossen. Und kaum haben die Amis unterschrieben, sind sie über Nacht über Hanoi geflogen mit B-52 und sind über ganze Stadtteile von Hanoi geflogen.
Jetzt springe ich wieder zurück. Ist das schlimm? Mm-mm. Ist nicht schlimm, ne? Ich weiß noch, 72 waren wir extra untergebracht.
Die Regierung hatte entschieden, Kinder und ältere Menschen müssen extra untergebracht werden. Denn man musste davon ausgehen, dass wenn die Amerikaner den Krieg führen, dann wollen sie den Hauptnerv, die Hauptstadt treffen. Und Vietnam braucht die Kinder. Die Kinder dürfen nicht sterben. Und deswegen müssen die Kinder getrennt untergebracht werden.
Als Baby wurde ich zu zig Familien überreicht. Das weiß ich gar nicht mehr. Und als meine Schwester geboren wurde, waren wir nie zu zweit an einem Ort. Meine Mutter hat in Hanoi gelebt, weil sie davon ausging, dass, wenn die Amerikaner Hanoi bombardieren, dann überlebt noch eine Tochter. Und dann, 72, hat sie uns geholt.
Ihr könnt bald nach Hause, hat sie gesagt. Der Krieg ist bald zu Ende. Und sie hat die Wohnung dekoriert.
Und da weiß ich noch, ich war 10 Jahre alt. Und dann sehen wir nur ein riesig großes Loch. Und meine Mutter hat alles eingerichtet. Und die Amis, so feige wie sie waren, haben ganz Hanoi bombardiert, obwohl wir Frieden hatten. Und unser Haus war ein riesig großes Loch.
Und dann wurde mein Schwager in ein Umerziehungslager gesteckt. Und die Schwester, die musste 3 kleine Kinder alleine großziehen. Und sie war ja auch noch Lehrerin und deswegen musste meine Mutter öfters mal zu ihr. Und das hieß für mich natürlich, dass ich den Haushalt schmeißen muss. Mit 13. Das heißt, morgens zur Schule, mittags nach Hause, was gekocht für den Vater, nachmittags dann einkaufen und so weiter und so fort. Und natürlich das Geld für die Familie verwalten.
Für meine Brüder, die mussten ja schon arbeiten, kochen. Und ich kann mit 13 ja noch nicht mit Geld umgehen und meine Mutter, die geht ja meistens so für 3 Monate weg und das Geld ist dann so da und ich kann das dann nicht aufteilen. Und meistens ist so Mitte des Monats und das Geld, das ist schon alle. Dann bin ich zum Meer gegangen und hab geangelt. Ging ja nicht anders. Also Schweine füttern, Schweinebrei kochen und sie füttern, damit wir auch mal was zu verkaufen hatten. Also die ganze Haushaltsarbeit.
Ich habe dann die Aufnahmeprüfung zum Studium geschafft, habe angefangen zu studieren, aber dann hat der Krieg angefangen mit, Chinesen, Kambodschaner, weiß ich nicht mehr, tut mir leid, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, der Krieg hat angefangen und da durften wir als Südvietnam-Kinder natürlich als erstes ran, als Kanonenfutter.
Und früher gab es dann so eine Ausnahme für Studenten. Also, so sag ich mal, vor 75, wenn du einen Studienplatz hast, brauchst du nicht zur Armee. Aber nach 75, da ging das nicht mehr.
Das heißt also, ich sollte zur Armee gehen, an die Front bei Kambodscha.
Und da hat meine Mutter gesagt, ich habe 6 Söhne, aber der letzte, der tötet keine.
Mein Vater sagt, ja, wir haben 6 Söhne. Und keiner hat gekämpft fürs Vaterland. Er muss. Und meine Mutter sagt, dann nehme ich ihn und hau ab.
Was sie dann auch gemacht hatte. Hat ihn einfach dagelassen, mich mitgenommen und pft, weg waren wir. Zu meiner Schwester.
Und dort hat sie dann, gegen Geld, also Leute bestochen, damit ich dann zur See fahren kann. Und damals zur See fahren heißt, dass, ja, dass wir auch die ganze Armee transportieren nach Kambodscha und Waffen transportieren hin und her. Daher brauchen wir nicht zu kämpfen.
So, und durch diese Seefahrt bin ich dann zum Hafen gegangen und als der Überseehafen in Rostock zu DDR-Zeiten Leute geworben hat, da habe ich mich gemeldet. Oder ich habe mich nicht gemeldet, weil meine Mutter hat sich für mich gemeldet und hat gesagt, ja hier in Vietnam, da kannst du nichts mehr lernen.
Ist unabsehbar, ob du nochmal die Schule besuchst. Und wir haben schon alles verloren an Geld, an Gold, an Hausbesitz und so weiter. Und mit diesem Satz bin ich in die DDR gegangen.
Und es gab ja damals ein Abkommen zwischen beiden Ländern. Die DDR hatte, so ähnlich wie viele andere Länder im ehemaligen Ostblock, die hatten Arbeitskräftemangel. Und Vietnam sagt, wir schicken unsere Landsleute in die DDR, aber auch in die UdSSR oder nach Polen. Aber die, die nach Deutschland durften, die waren schon etwas privilegierter.
Meine Mutter hat auch im Außenhandelsministerium gearbeitet. Und auf ihrem Platz sozusagen durfte sie ihre Tochter. Und ich war gerade fertig mit der Schule und wollte zu Hause noch studieren. Und da sagte meine Mutter, hier, du hast die Möglichkeit, willst du gehen? Und ich sagte, ja, lass mich gehen. Und sie hat es nachher bitter bereut, weil ich bin ja nicht mehr zurückgekehrt.
Naja, das war so. Die haben ja nach Branchen geworben. Das heißt, der Überseehafen Rostock wollte ja Umschlagarbeiter. Deshalb haben sie zunächst im Norden beworben, die wurden ja bevorzugt und die waren nachher fast alle weg und deshalb haben sie ihre Suche dann auf den Süden erweitert und somit hatten wir das Glück, in diesen Kreis zu kommen. Naja, ich hatte Glück, nicht nur Glück. Meine Mutter hat gesagt, nee, hier, wir stecken das, damit du wegkommst. Also alles mit Schmiergeld.
Und als ich im Flughafen Berlin-Schönefeld gewesen bin, da dachte ich, dass ich ins Paradies gekommen bin. Weißt du, mit 18, da weiß man nicht, was das ist, Ausland. Und dann war ich hier in der DDR, angstfrei und ganz allein. Und die Straßen sind hell und sauber und die Menschen sind groß und weiß. Und ich dachte, ich bin im Paradies. Ganz toll.
Deutschland? Das war geil. Ich meine, Vietnam war ja noch nicht entwickelt. Und als wir dann hier in Deutschland ankamen, da war es kalt. Da hat's geschneit. Und wir wurden ja vom Flughafen abgeholt mit einem riesigen Bus, alles ganz modern. Und dann kriegt mir jeder so eine, oh, wie heißt das nochmal, so eine Wattejacke, ja. Genau. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also die braucht man zum Arbeiten, wenn man das erste Mal arbeitet. Und es war ja so kalt und diese Wattejacken und einfach schön. Und dann diese Bärenmützen und so saßen wir alle da und einer sah aus wie der andere im Bus.
Und dann haben wir eine Tüte bekommen, wo drin ein Stück Broiler ist. Ich glaube, eine Keule war das. Zwei Brötchen, ein Apfel, Stück Schokolade. Naja, sowas gab's ja bei uns in Vietnam nicht mehr nach 75.
So, und dann wurden wir nach Rostock gekarrt und in das Hochhaus hier eingewiesen. Und da durften wir durften mit dem Fahrstuhl fahren. Fahrstuhl fahren! Also, in Saigon gab's das ja nur im Pacific und deswegen fand ich das einfach geil.
Ja. Die ersten Tage bin ich nicht den ganzen Tag, wenn kein Verkehr mehr ist, mit dem Fahrstuhl hoch und runter gefahren. Tagsüber ist zu viel Betrieb und deswegen fahre ich immer abends den Fahrstuhl.
In Vietnam hat man uns auf Nieren und Herzen geprüft, ob wir gesund sind. Und bestimmte Körpergrößen und Gewicht musst du erfüllen. Die haben nur die Gesunden nach Deutschland geschickt.
Bei den Männern war das so, da ist ein Arzt aus der DDR eingeflogen, hat sie eigenhändig untersucht und dann einen Stempel aufgedrückt.
Was mich gewundert hat, wir sollten hier 4 Jahre arbeiten, aber ich habe in Vietnam kein einziges Wort Deutsch gelernt. Und in Deutschland habe ich mich gewundert, warum lerne ich Wörter wie Kochtopf, Gewürze und Löffel? Sie wussten nicht, was sie mit uns machen sollten. Mit uns 22 Mädchen. Wir waren ja so klein und so zart und da haben sie gesagt, die stecken wir einfach mal in die Küche. Und für mich war das so schlimm, bis heute. Denn Kochen in Vietnam ist das kein Beruf. Und vor allem als Frau musst du in Vietnam so oder so kochen. Und jetzt soll ich kochen lernen? Mit diesem Abschluss für die deutsche Küche. Wer soll denn in Vietnam Schnitzel oder Eisbein essen? Aber ich musste es lernen. Es gab ja kein Entkommen. Es gab ja ein Abkommen. Vertragsbruch und dann wäre ich abgeschoben worden. Und dann wäre ich die Schande meiner Familie gewesen. Deshalb waren wir ja auch alle so brav. Wir haben alles gemacht, was uns als Regeln aufgestellt wurde. Ich bin Köchin. Ich bin gelernte Köchin. Nach 3 Jahren bin ich dann zur FDGB gegangen. Ich habe richtig Deutsch gelernt. Dann habe ich gesagt, ich will studieren. Und dann haben sie gesagt, studieren? Mädchen, vergiss nicht, warum du hier bist. Arbeiten.
Zunächst wurde ich ja auch als Umschlagsarbeiter eingesetzt. Aber mit meinen 50 Kilo, da kann ich nicht viel schleppen. Und zum Glück habe ich ja auch schnell Deutsch gelernt, sodass ich auch schon für die anderen übersetzen konnte. Und dann haben die gesagt, nee, der kann nicht Umschlag arbeiten. Haben sie mich versetzt. Zum Schlosser. Und da wurde ich zum Schlosser angelernt. Und da habe ich nachher Kräne im Hafen repariert. So. Und so wurde ich Schlosser.
So, das war 82 bis 84. Und dann habe ich mich angemeldet für einen Meisterlehrgang und wurde auch als einziger Ausländer angenommen. Und dann habe ich meinen Maschinenbaumeister gemacht, von 84 bis 87. Und wurde auch, also nur wenn der richtige Meister nicht da war, dann wurde ich auch als Meister eingesetzt. Bis 87. Und dann gab die vietnamesische Botschaft so eine Prüfung zum Dolmetscher. Und da habe ich daran teilgenommen und habe den ersten Platz gemacht.
So, und dann haben die mich eingesetzt als Dolmetscher. In Stendal. In einem Kernkraftwerk in Stendal. Und das habe ich gemacht. Und mit 50 hohen Offizieren aus Vietnam habe ich dort bis zur Vereinigung gearbeitet.
Ich habe zuerst 4 Jahre gearbeitet. Und dann hat der Hafen uns gefragt, also uns 22 Mädchen, ob wir noch länger bleiben wollen. Die meisten dachten, sie können wirklich in 5 Jahren eine große Summe Geld verdienen und nach Hause gehen. Was sie aber nicht wussten, wir verdienen so wenig und dann wird noch was abgezogen und dann durften wir ja auch kein Geld mit nach Hause nehmen. Denn jeden Monat wurde 15% von meinem Gehalt abgezogen. Das heißt, ich hatte 350 ostdeutsche Mark in der Tasche. Und ich war ja jung. Für mich stand nicht im Vordergrund, Geld zu verdienen. Also, im Nachhinein ist das ein Verbrechen, der Vertrag zwischen beiden Ländern. Du darfst kein Konto anlegen, kein Bargeld mit nach Hause nehmen. Das Geld, was du verdienst, musst du in Waren umsetzen.
Jeder durfte am Vertragsende eine Holzkiste haben. Also war vom ersten Tag an in Deutschland unsere Hauptbeschäftigung einzukaufen. Und das war ja alles festgehalten. So und so viele Fahrräder und Mopeds, so und so viele Kilo Zucker dürfen Vietnamesen kaufen. Die DDR-Bürger hatten gar nicht so viele Waren, aber da waren Hunderttausende Vertragsarbeiter aus Kuba, Mosambik und Vietnam da. Und zur Wende hin hieß es dann, die Fidschis, die kaufen uns alles weg.
Und die Vietnamesen waren ja clever. Die haben die Verkäufer ja bestochen. Das heißt, die wussten ganz genau, wann eine Lieferung Mopeds kam oder Nähmaschinen, zum Beispiel Singa, oder Futterstoffe. Das waren die Dinge, die vor der Wende begehrt waren, auch in Vietnam.
Und das Leben im Wohnheim wird ja streng kontrolliert von den ganzen Parteisekretären und Funktionären. Wir wurden in Gruppen eingruppiert und jede Gruppe bekam einen Gruppenleiter, der auf die Gruppe aufpasst. Und wenn wir mal Mist gebaut hatten, Besuche nach 22 Uhr, wurde am Ende des Monats das Geld gestrichen.
Bis 87 war mir gar nicht im Sinn, in Deutschland zu bleiben. War ja auch ganz klar. So sind wir im Sozialismus erzogen worden. Du hinterfragst ja auch nicht. Ich bin damals, also 87, habe ich mich in einen deutschen Mann verliebt. Da habe ich sofort meine Eltern geschrieben, dass ich gerne Familie gründen will. Und ich bitte sie um Unterstützung und Befürwortung. Ich bin so verliebt. Ich will in Deutschland bleiben. Und wenn ich als Tochter mit einem Ausländer verheiratet gewesen wäre, und ganz besonders mit einem Europäer, dann hätten meine Eltern richtig Schwierigkeiten gehabt. In Vietnam, das war ja Sozialismus. Und deshalb wollten meine Eltern diesen unsinnigen Willen stoppen. Da habe ich aber mit allen Mitteln gekämpft. Hab sie auch erpresst und ich bin geblieben.
An dieser Stelle muss ich erwähnen, also ich merke immer noch, wenn ich davon erzähle, dann... Ich bin immer noch total wütend.
Mir war so oder so klar, dass meine Mutter das nicht erlaubt. Aber was ich nicht erwartet habe, dass sie meine ganze Familie mobilisiert. Onkel, Tante. Ich kriegte so viele Briefe von allen. Und im Nachhinein kann ich sie verstehen. Sie sagt, du bist eine Ausländerin. Und die Deutschen sind schon so heftig mit ihrer Vergangenheit. Und noch dazu zwei verschiedene Kulturen. Wie soll das gut gehen? Du bist ganz allein. Und wenn du dort bleibst, dann verlieren wir dich.
Es muss jetzt und hier gesagt werden, dass die Stadt Rostock sich endlich ihre eigene Geschichte zu eigen machen muss. Als eine dauerhafte Aufgabe der Stadt. Sie verarbeiten.
Andererseits kriege ich auch Druck von der vietnamesischen Seite hier, in Deutschland, dass sie zu mir gesagt haben, wenn ich bleiben will und meinen Flugtermin verschieben möchte, dann geht das nicht. Aber die Botschaft verlangte, dass meine Eltern eine schriftliche Erlaubnis für die Hochzeit geben. Ansonsten kriege ich meinen Reisepass nicht.
Das ist ja die andere Seite der Freiheit. Da bin ich endlich in der DDR angekommen, aber als erstes wird am Flughafen mein Reisepass von der Regierung einkassiert, damit wir nicht ausbüchsen oder verreisen.
Es muss jetzt auch gesagt werden, dass es um die Würde geht. Wir müssen die Würde der Vietnamesen und der Roma wiederherstellen.
Und wenn du heiraten willst, dann brauchst du aber einen Reisepass. Und für den Reisepass brauchst du das schriftliche Jawort deiner Eltern.
Es ist auch wichtig, dass die junge Generation das versteht. Es geht um die Würde als Mensch. Wir sind alle Menschen und so möchte ich auch behandelt werden.
Da habe ich gedacht, okay, da muss ein Kind her. Und für Vietnamesen ist das ganz schlimm. Besonders, wenn man nicht verheiratet ist. Aber da habe ich gedacht, jetzt wird mir meine Mutter das Ja-Wort geben.
Aber nö, du bist so unerzogen. Wir sind so enttäuscht von dir. Wenn du uns liebst, wenn du das Gesicht der Familie wiederherstellen willst, dann treib das Kind ab.
Das habe ich ihr sehr übel genommen. Und bis ihre Entscheidung, der Brief angekommen ist, dann wuchs mein Bauch und wuchs und meine Aufgabe war es nur, dass ich so lange wie möglich meine Schwangerschaft verstecken musste.
Denn in der DDR war es ja so, du darfst nicht schwanger werden, das steht in den Verträgen. Wer schwanger wird, wird abgeschoben. Zuerst zwingen sie dich, dein Kind abzutreiben, weil man ja jetzt Angst hatte, dass man einen Kindergartenplatz oder eine Wohnung für ausländische Werktätige zur Verfügung stellen musste. Und dann hat man ja auch keine Arbeitskraft mehr.
Im 7. Monat habe ich erst dem Hafen Bescheid gesagt. Dann durften sie mich nicht abschieben. Als meine Tochter geboren wurde, mein Mann ist zur Post gegangen, extra ein Telegramm geschickt. Wir haben eine Tochter. Sie wiegt so und so viele Kilo. Und erst dann haben meine Eltern das schriftliche Ja-Wort gegeben. Dann durften wir heiraten.
Einen Monat, bevor die Mauer gefallen ist.
Hätten wir das gewusst, dann hätten wir das gar nicht machen müssen. Denn für die Heirat mussten wir noch extra für die Botschaft 8000 ostdeutsche Mark bezahlen. Entschädigung dafür, dass ich nicht mehr zurückkehre nach Vietnam. Das war der Grund, dass ich lange nicht mehr im Wohnheim gewohnt habe. Ich habe bei ihm übernachtet, weil ich Angst hatte, dass sie nachts meine Tür aufmachen. Sie haben ja alle Schlüssel fürs Wohnheim und mich wegbringen zum Flugzeug.
Und dann kam die Wende. Und die Wende, die war richtig toll.
Ich weiß noch damals, 75, als die nordvietnamesische Volksarmee Stück für Stück Südvietnam erobert hat. Das war genauso. Ich saß mit meinem Ex-Mann vor dem Fernseher und wir haben so gefiebert. Und ich habe mich so gefreut für die Deutschen.
Und da waren Genscher und Kohl, die gesagt haben, dass irgendwann die Grenze fallen wird. Und da bin ich in die Luft gesprungen, wie damals genauso zum Kriegsende. Und da war eine Straße, wir hatten da einen Fernseher mit 50 Leuten und wir alle haben laut geschrien.
Die Wende war richtig toll. Ich bin mit meinem Mann mit unserem Trabi losgefahren und habe bei einer Bank angestanden, um die 100 D-Mark zu bekommen. Und nochmal wieder dieses Freiheitsgefühl. Das ist so überwältigend. Von wegen war Kapitalismus so schlimm. Alles so schön und so sauber. War total toll.
Die Wende? Das kann ich so einfach nicht erzählen, weil das so lange her ist. Die Wende zeichnet sich schon ab Ende 88, 89. Da haben die Kollegen in Stendal schon gesagt, oh, wir haben bald westdeutsche Verhältnisse hier und ihr sollt euch langsam auf die Socken machen. Zurück nach Vietnam.
Und dann ist mein Mann in den Westen nach Hamburg gegangen und ich saß mit gepackten Koffern zu Hause und hab gewartet. Aber Ende 1991 ist er zurückgekommen und hat gesagt, nee, da ist nix, lass uns in Rostock ein Geschäft aufmachen.
Das sagen die uns schon sehr deutlich und auch bei den Fahrten von Rostock nach Stendal, da wurde ich ständig angepöbelt, was früher, also in früheren Zeiten, nicht passiert war.
Jahrelang habe ich gelitten, dass ich Köchin bin. Und dann kommt mein Mann wieder und sagt, lass uns selbstständig machen, mit einer Gastronomie. So war ich 20 Jahre in diesem Beruf, der mich unglücklich gemacht hat. Bis 2001. Das hat unsere Ehe zerstört.
So, und dann habe ich gesagt, weil ich kannte ja diesen sogenannten Kapitalismus auch schon von Südvietnam her, ich habe gesagt, da ist eine Gefahr. Aber da steckt auch wirklich eine Chance dahinter. Du kannst es ja vielleicht mal versuchen, aber dir muss klar sein, dass nicht alles auf Anhieb klappt und dass du Sachen, die du machen willst, schon selbst in die Hand nehmen musst. Das ist schon klar. Nicht so wie zu sozialistischen Zeiten, wo alles organisiert wird.
1992 war ich eine Ausländerin mit einem roten Ausweis. Also eine Ausländerin, die mit einem Deutschen verheiratet ist. Da war man etwas privilegierter als meine Landsleute. Ich habe nicht mehr im Wohnheim gelebt und während meine Landsleute von dieser Massenarbeitslosigkeit ihre Kündigungen bekommen haben, hatte ich meine Arbeit. Ich habe dann nicht mehr im Hafen gearbeitet, sondern im Kindergarten.
So, und dann kam die Wende und ich bin nach Rostock dann zurück. Kennst du ja überhaupt keine Gesetze? Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass wir Arbeitslosengeld beantragen können. Sowas kannten wir ja nicht. Bis der Ausländerbeauftragte von Rostock mir das erklärt hat, dass man so einen Anspruch hat und mich dann beim Arbeitsamt, also bei der Ausländerbehörde, sowas gab es damals nicht. Früher, also in früheren Zeiten, hat das alles die vietnamesische Gruppenleitung übernommen. Wir besaßen auch keinen Pass, denn der wird ja eingezogen, wenn wir in die Lehre gehen und wird bei der vietnamesischen Botschaft aufbewahrt. Und auf einmal kriegen wir einen Pass und können auch irgendwie ins Ausland reisen. Also, ich komme damit nicht klar. Und 91 hat dann der Hafen, weil so viele vietnamesische Arbeiter entlassen worden sind, das sind ja die ersten, die entlassen wurden, naja, die sind ja auch, egal, die ganzen Strukturen mit Gruppenleitung und Partei, Sekretäre, sind auf einmal weggefallen. Jetzt gab es da keinen mehr, der für einen gesorgt hat. Und deswegen hat ja der Hafen mich wieder eingestellt, als Betreuer, als Dolmetscher. Und da habe ich ja unten im Erdgeschoss gewohnt, das war im Sonnenblumenhaus, unter meinen Landsleuten diese Arbeit.
Wir haben in Schwan uns selbstständig gemacht, ein Saisonlokal am Zeltplatz. Und mein Mann hat sein Auto noch nicht umgemeldet, er war ja für ein Jahr in Hamburg. Da hat man zu uns gesagt, aha, die Wessis, die mit ihren Thailänderinnen. Die nehmen uns jetzt alles weg. Ich meine, das war ja auch so. Die ganzen Westdeutschen sind gekommen und haben die ganzen Betriebe aufgekauft. Für ein Appel und Ei. Und dann die Leute entlassen. Das war sehr schwierig für mich. Da habe ich gemerkt, jetzt bin ich mit einem Mann verheiratet, hab mein Leben hier,
Aber von 88 bis 92 habe ich teilweise meine Identität verleugnet. Meine Eltern haben gesagt, ich bin keine Vietnamesin mehr. Und als ich sagte, ich behalte meine Tochter, da sagte meine Mutter, du bist nicht mehr meine Tochter. Ich bin eine Schande der Familie. Dann, als ich mit meinem Mann zusammen gewesen war, meine Landsleute im Wohnheim, die haben mir das so übel genommen. Ich heirate also einen Deutschen. Und ich habe auch beleidigende Sprüche hören müssen. Nutte, Verräterin. Weil ich meinem Land den Rücken gekehrt habe. Und die sind auch sehr feige. Die brüllen aus der 11. Etage raus, wenn ich mit meinem Kinderwagen bin. Sagen meinen Namen, aber sagen mir das nicht ins Gesicht. In dieser Zeit habe ich meine Kultur abgelegt. Also jetzt, wo ich glücklich sein kann, euch brauche, lasst ihr mich allein? Meine Eltern, meine Landsleute.
Ich habe auch Freunde hier, also deutsche Freunde, die hier in Lichtenhagen wohnen. Und die haben mich dann gefragt, sag mal, was ist hier eigentlich los? Du musst dir mal langsam Sorgen machen und musst aufpassen. Wir haben da so Sachen gehört.
Und dann machen wir den Laden auf. Herrentag. In Westdeutschland heißt das Vatertag und wir hatten einen Biergarten auf dem Zeltplatz. Und es war Tradition, das wusste ich gar nicht, da besaufen sich die Männer und die treffen sich schon sehr früh. Wir hatten sehr viele Gäste, aber die normal aussahen, das waren sehr wenige. Da waren die Halbstarken.
Da waren auch Kinder und Familien. Um den Biergarten herum standen 25, 30 kurzgeschorene Springerstiefel. Und immer in meine Richtung. Deutschland den Deutschen. Fidschis raus. Ausländer raus. Und ich dachte nur, oh Mann.
Und ich habe gesehen, mein Mann, der war so hilflos. Der konnte nichts machen. Und alle unsere Gäste, die haben nichts gemacht. Da habe ich gedacht, wir haben so viel Geld da reingebuddelt. Das waren 20.000 D-Mark. So viele Geräte gekauft. Und wenn die das wirklich durchziehen, dann will doch nie jemand mehr hierhin. Und ich als einzige Ausländerin und dann auch noch die Chefin vom Laden. Niemand ist aufgestanden.
Wir hatten Unterstützung an dem Tag. Mein Nachbar, der war da. Der war 1,95 Meter groß. Und auf einmal höre ich nur, wie der rausging und dem lautesten einmal links und rechts. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, aber der Typ da ist geflogen und der trug Hornbrille. Naja, die Brille war kaputt. Seine Augen waren verschwommen, lag da, sucht nach seiner Brille und sagt, nimmst du Entschuldigung an? Und mein Nachbar hat nur gesagt, wenn du noch einmal solche Dinge sagst, dann weißt du, was das für dich bedeutet.
Von dem Moment an ging es ruhiger. Das war, wie wir den Herrentag überlebt haben. Wir haben jeden Tag aufgehabt, aber die Nazis sind nur am Wochenende gekommen. Weil die wussten, am Wochenende wird es voll. Am Wochenende kommen die Leute zum Zelten. Das war ständig so.
Und am Wochenende sind sehr viele Jugendliche da. Die haben gecampt und standen direkt am Geschäft vor der Luke. Wir haben ja direkt von der Luke verkauft. Und die meisten stehen an der Luke und unterhalten sich.
Heute waren wir wieder in Lichtenhagen und da haben wir die Zigarettenmafia, die Fidschis gejagt. Hat richtig Spaß gemacht.
Und dann schauen die mich an und sagen, gegen dich haben wir ja nichts. Du stehst ja hier und verkaufst hier.
Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen, weil ich ja zwei Jobs hatte. Morgens in einem Kindergarten und abends in der Gaststätte. Und daher habe ich das gar nicht richtig mitbekommen, dass es so viel Unruhe gab.